Hallo ihr lieben Menschen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge meines Podcasts Innere Leere. Das hier wird vorerst die letzte Folge sein. Und wie angekündigt ist sie auch nicht mehr Teil der regulären Folgen, ganz einfach, weil meine damaligen Tagebucheinträge vorbei sind. Ich fasse es einfach nicht, wie schnell die Zeit vergangen ist. Es hat sich währenddessen so, als ich bei der Hälfte war, angefühlt, als würde das ewig weiterlaufen, weil es einfach so viel Text war. Und dass ich das jetzt alles vorgelesen habe und mit euch geteilt habe und einfach offengelegt habe, das ist irgendwie, ja, ich werde das, glaube ich, erst in den nächsten Wochen, wenn ich dann nichts mehr an Folgen vorbereite, irgendwie vielleicht begreifen können. Vielleicht aber auch nicht. Heute möchte ich euch einen Abriss geben, wie es mit mir weiterging und dann noch dieses Podcast-Projekt auch ein bisschen für mich reflektieren und mit euch teilen, was so meine Gedanken jetzt dazu sind und auch einen Ausblick darauf geben, wie es vielleicht weitergehen kann. Und bevor es aber damit losgeht, möchte ich euch noch einen riesengroßen Dank aussprechen. Am Anfang war es für mich nicht klar, ob ich diesen Podcast bis zum Ende durchziehe und ob sich das richtig anfühlen wird, überhaupt damit anzufangen, das offen zu legen, was ich so damals gedacht habe. Aber mit euch, die ihr alle regelmäßig zum Hören eingeschaltet habt und mich auch auf den ein oder anderen Weg spannendes Feedback erreicht hat, blieb meine Motivation einfach durchweg hoch. Ich habe ja jetzt tatsächlich es geschafft, jede Woche irgendwie was hochzuladen, was ich davor auch nicht unbedingt gedacht hätte, dass ich da so regelmäßig dranbleiben kann oder schaffe. Ich meine, immerhin ist das einfach ein ehrenamtlicher Podcast quasi. Also ich bekomme dafür ja nichts in dem Lohnsinne. Aber es war einfach so positiv für mich und auch wertvoll, das irgendwie wöchentlich zu machen. Deswegen hat das alles so geklappt. Ich bin euch allen einfach enorm dankbar, dass ihr euch mit mir und meiner Geschichte und meinen Gedanken auseinandergesetzt habt. Das fühlt sich wie ein riesiges Privileg an. Also, keine Ahnung. Ich bin am Ende ein Mensch von unfassbar vielen. In der Masse ist meine Lebensgeschichte und auch meine Meinung eigentlich relativ unbedeutend. So, ich bin halt ein einzelner Mensch. Und irgendwie muss ich aber einen Punkt getroffen haben, mit dem ich Interesse geweckt habe, sonst hätten das sich nicht einige Menschen regelmäßig angehört. Und ob ihr den Podcast jetzt nur als angenehmes Hörbuch gehört habt oder ich vielleicht wirklich den einen oder die andere für verschiedene Themen sensibilisieren konnte, das ist mir völlig egal. Ich bin euch einfach unfassbar dankbar, dass ihr den Podcast gehört habt. Egal, ob alle Folgen oder einige oder nur die ersten paar Minuten immer, keine Ahnung. Ich danke euch einfach von ganzem Herzen. Ich bin euch unfassbar dankbar, dass das alles so gehen konnte, wie es lief. Und ich bin auch mir dankbar, dass ich das geschafft habe, mich zu trauen und einfach zu machen. Und damit geht es dann auch schon zum inhaltlichen Part. Als erstes ein kleiner Abriss, wie es für mich weiterging. Ich könnte mir vorstellen, dass euch interessiert, wie es mit Coucher, Luca oder Jeremy weiterging, mit mir und den Typen. Also, ja, meine Beziehung zu Coucher hat einfach enorm darunter damals gelitten gehabt, dass er nicht akzeptiert hat, dass ich seine Gefühle nicht erwidern wollte. Und das habt ihr ja auch gehört. Und ich hatte dann auch in der 12. Klasse schon noch mit ihm zu tun, aber viel, viel weniger. Und wenn dann eher so im Gruppenkontext mit Lini und Ria. Aber ja, unsere Wege nach dem Abitur haben sich auch ein bisschen auseinandergelebt. Und das ging mit Sicherheit von mir aus. Aber ja, für mich war es einfach nicht mehr das Richtige. Ich habe einfach, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass ich nicht so viel Zeit mit diesem Menschen verbringen möchte. So, dann Jeremy, da hatten wir ja im letzten Eintrag, hatte ich dieses für mich extrem überrumpelnde Erlebnis mit ihm im Casa, dass wir dann da am Ende zu zweit waren und er mich geküsst hat und wir irgendwie, ja, an diesem Abend Nähe geteilt haben. Also, ich weiß noch, dass ich in diesem Moment so krass überfordert war und ich das überhaupt nicht einordnen konnte, weil ich auch, also ich bin mit ihm und noch einer anderen Freundin aus dem Plan B, sind wir zu dritt hingegangen und die ist aber relativ früh an dem Abend dann gegangen. Ey, und das hat mich so überfordert, weil ich niemals gedacht hätte, dass Jeremy irgendwie da mir so ja, so nahe kommen wollen würde überhaupt. Und in meinen Augen habe ich den ja total, keine Ahnung, manchmal ein bisschen vergöttert. Aber ja, also an dem Abend war ich einfach komplett überfordert und es war schon auch schön, aber überwiegend war ich einfach nur überfordert und habe mich gefragt, was da passiert. Habe das ja dann auch mit Lini besprochen und ja, keine Ahnung, die nächsten Male, die ich ihn dann damals im Plan B gesehen habe, war er, als sei nichts gewesen, was ich auch okay fand, weil ich jetzt ja nicht vorhatte irgendwie, dass ich gern mit ihm eine Beziehung haben wollte oder so, sondern ich es einfach nicht verstanden habe. Und ich habe da auch nie dann irgendwie mit ihm drüber geredet. Er war dann auch relativ schnell mit einer anderen Person aus der Boulder-Szene zusammen und dann war das für mich irgendwie halt vom Tisch. Und ich habe es einfach nicht verstanden, aber ja, also, aber da ist alles entspannt. Wir hatten dann in den Jahren danach in der Boulderhalle immer nochmal miteinander halt zu tun, wenn man sich halt sieht. Genau. Wie es mit Luca weiterging, der war ja auch in meinem letzten Eintrag, der nochmal 2 Monate später dann als die anderen Einträge waren, da habe ich auch geschrieben, ich bin immer noch in Luca verliebt und ich habe immer noch nichts gemacht. Also ich habe die ganze Schulzeit dann nichts mehr gemacht. Also ich habe es nicht geschafft, auf ihn zuzugehen, ihm irgendwie zu sagen oder ihn zu fragen nach Zeit zu zweit oder was auch immer. Ich habe dann ein Jahr später, 2017, habe ich angefangen, im Plan B zu arbeiten. Und so Luca, Fabi, Nils und Jonas, das waren alles Leute, die dort halt auch gearbeitet haben. Und dadurch, dass ich dann dort gearbeitet habe, gehörte ich zum Personal und dann hatte ich freundschaftlich irgendwie, dann hatte ich mit denen, habe ich bei deren Diensten manchmal mit rumgechillt oder mit Fabi hatte ich auch gemeinsame Kindergruppen und das hat halt einfach dann dazu geführt, dass ich mit denen mehr zu tun hatte und ich musste auch letztens lachen, weil letzte Woche hatte ich, als ich die 35. Folge vorbereitet habe, da habe ich halt gelesen, wie ich mir in meinen Einträgen damals gewünscht habe, dass ich mehr mit denen machen möchte und irgendwie dazugehören will und nicht weiß wie. Und am gleichen Abend, wo ich die Folge vorbereitet habe, hatte ich mit Luca, Fabi, Nils und Jonas, haben wir uns über Zoom getroffen, weil wir jetzt alle auch in unterschiedlichen Städten wohnen. Und das war einfach so lustig, weil ich dann, hätte ich meinem damaligen Ich sagen können, so, jo, in 5 Jahren. Kein Problem. Oder schon in 3. Also es ist ja nicht neu, dass ich jetzt mit denen irgendwie zu tun habe. Wirst du mit denen gut befreundet sein und die werden mit dir auch am Abend mal chillen und quatschen. Und ich hätte das damals nicht geglaubt. Und das zeigt mir jetzt so im Nachhinein aber auch, wie schön es ist, wenn man gelassen bleiben kann, weil sich meistens die Dinge doch irgendwie fügen, wie es für ein Gutes, wie man das gerne hätte. Zumindest, wenn man es schafft, gelassen zu bleiben und nicht zu verkopft zu sein. Das war irgendwie ein lustiges Erlebnis letzte Woche. Ich hatte auch irgendwann letztes Jahr, mit Luca hatte ich echt irgendwie einen guten Draht dann auch aufgebaut. Ich konnte mit dem über richtig viel quatschen und irgendwann hatte ich letztes Jahr auch das Bedürfnis, dem mal offenzulegen, dass ich in der Abi-Phase übelst in den verknallt war und habe das dann irgendwie auch gemacht und es hat sich total befreiend angefühlt. Irgendwie hatte ich da letztes Jahr so einen Wunsch, da manchen Menschen was mitzuteilen. Und ja, das hat sich irgendwie, wie gesagt, sehr befreiend angefühlt. So viel zu der Sparte, wie es mit den Typen aus meinen Einträgen weiterging. Dann ist irgendwann die Schule vorbeigegangen, im Mai, glaube ich, 2016. Und das ist so krass, mir ging es dann schlagartig einfach viel, viel besser. Und das spricht einfach enorm dafür, wie viel das Aushalten dieser letzten Schuljahre und Schultage an Ressourcen und Energie bei mir gefressen hat. Also das war schon wirklich beachtlich, wie viel besser es mir dann ging. Einfach weil dieses Kacksystem keinen Druck mehr auf mich aufbauen konnte. Und ich war dann auch noch bis zum Sommer in Therapie und da waren dann halt auch nicht mehr so viele Sachen, die ich besprechen musste. Es gab vieles, was ich dann schon aufarbeiten konnte und so gerade, wenn es darum geht, den Umgang mit Noten und mit mir da ins Gericht gehen zu üben, der fiel halt einfach weg, als ich nicht mehr in der Schule war und dann konnte ich noch andere Sachen üben, wie dass ich mehr auf mich höre und nicht nach den Erwartungen von anderen handle. Aber insgesamt konnte ich mir da sehr viel aus der Therapie mitnehmen und die ist dann im Sommer ausgelaufen. Und in den Einträgen, in den letzten Folgen habe ich mir ja auch Gedanken darum gemacht, dass ich irgendwie ein Freiwilligenprojekt in Afrika mitmachen wollen würde. Das hat im Endeffekt nicht geklappt. Ich habe mich da dann auch aber nicht mehr zu sehr drum gekümmert und das ist auch nicht schlimm. Ich habe ein Jahr zwischen Schule und Studium Pause gemacht und das war auch extrem wichtig. Ich kam ja so abgefuckt aus diesem Schulsystem raus, dass ich mir einfach nicht vorstellen konnte, direkt mich weiter mit Weiterbildung zu beschäftigen und habe dann ein Jahr was anderes gemacht und das war einfach enorm gut für mich. Das hat mir extrem gut getan und war richtig, dass ich das so gemacht habe. Dann, das habe ich glaube ich auch schon mal irgendwann in den ersten 10 Folgen irgendwann als Kommentar gemacht, wie es mit meinen Körperschmerzen quasi weiterging, weil das als Rückfrage von manchen von euch kam. Also die sind auf jeden Fall von Jahr zu Jahr besser geworden. Das ging halt irgendwie mit meiner psychischen Gesundheit einher. So, mir ging es psychisch besser und physisch besser. 2016, also ein halbes Jahr nach dem letzten Eintrag, hatte ich dann auch noch ein OP am Knie, weil sich in einem MRT gezeigt hat, dass mein Innenmeniskus irgendwann mal gerissen war. Und da ich da nach wie vor irgendwie Schmerzen hatte, die mit Physiotherapie nicht langfristig behebbar waren, wurde das dann operiert und die Narbe geglättet. Der war nämlich von alleine schon zusammengerissen, also keine Ahnung, wann ich mir den gerissen habe. Genau, und deswegen war da dann schon mal ein bisschen Besserung und insgesamt hat meine Rücken- und Hüftschmerzen waren dann relativ schnell kein Thema mehr. Oder zumindest nicht so, dass ich mich daran erinnere, wann ich zuletzt welche hatte. Also das spricht schon mal dafür, dass das auch schon länger gut ist. Und auch meine Knie waren nie wieder so schlimm wie damals. Logisch hatte ich irgendwie noch manchmal Knieprobleme und auch insbesondere, wenn ich irgendwie ganz viel Belastung beim Bouldern auf diesem einen operierten Knie habe, wenn ich da drauf hocke und mich drüber schiebe oder so, dann habe ich da Schmerzen, aber das ist auch okay, weil offensichtlich war dieses Knie mal verletzt. Und es ist einfach so, dass ich mit den Schmerzen, wie sie jetzt sind, sehr, sehr gut leben kann und die schränken mich quasi gar nicht mehr ein. Und das ist auch einfach wunderbar. Aber ich bin halt echt der Meinung, dass mein Körper sich so viel besser regenerieren konnte, seit es mir auch psychisch viel besser geht, weil da einfach mehr Kraft übrig ist. Keine Ahnung, wie das funktioniert und das ist auch nichts, was ich jetzt wissenschaftlich erklären könnte, sondern das ist einfach meine Wahrnehmung dazu. Und wenn ich genauer über meine psychische Verfassung reden will, dann ist es ganz klar so, dass ich mich jetzt als emotional stabil bezeichnen würde. Sonst hätte ich es mit Sicherheit auch nicht geschafft, diesen Podcast auf die Beine zu stellen und wirklich vollständig euch an meinen Tagebucheinträgen teilhaben zu lassen und vor allem vollständig diese Tagebucheinträge laut vorzulesen, meine eigenen Gedanken, die ich damals gedacht habe, laut auszusprechen, insbesondere wenn es darum ging, dass ich massiv meinen Körper abgewertet habe oder Gedanken daran, dass ich tot sein wollte. Diese Sachen laut auszusprechen, in dem Wissen, dass ich das mal gedacht habe und dass das meine Gedanken sein könnten, heute noch, da spricht schon viel dafür, dass es mir emotional gut geht, weil mich das nie irgendwie krass aus der Bahn geworfen hat. Ich weiß, dass ich ein, zwei Momente hatte, wo ich dann doch irgendwie unter der Woche mal schneller mir Gedanken zu meiner Figur gemacht habe, wenn es gerade irgendwie extreme Folgen in der Anfangszeit waren oder so, dass ich dadurch halt schneller gerade getriggert war, einfach weil ich mich gedanklich mit dem Thema auch wieder auseinandergesetzt habe. Aber abgesehen davon hat das mich nicht aus meiner Bahn geworfen und das ist ein ziemlich schönes Zeichen. Was auf jeden Fall auch zu meiner emotionalen Stabilisierung beigetragen hat, ist, dass ich kurz nach dem Abitur dann auch in eine Beziehung gekommen bin, die mich unglaublich bereichert hat. Also ich bekam in dieser Beziehung gezeigt, dass ich ein liebenswerter Mensch bin. So von einer anderen Person habe ich das immer wieder gezeigt bekommen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich das auch selbst über mich denken kann, dass ich ein liebenswerter Mensch bin. Das hat mir einfach sehr doll geholfen, da selbstbewusster zu werden und auch mit mir selber freundlicher umzugehen. Und ich bekam auch vorgelebt, dass es nicht unbedingt notwendig ist, nach gesellschaftlichen Mustern oder Erwartungen zu handeln, weil ich denke, das muss doch so oder so sein und man muss doch so oder so handeln. Nein, ist es eben nicht. Ich kann entscheiden, wie ich die Dinge machen möchte. Und das war eine sehr, sehr positive Erfahrung für mich. Und ich würde auch sagen, es ging mir von Jahr zu Jahr besser. Das habe ich jetzt ja schon irgendwie gesagt. Meine psychische Verfassung wurde immer stabiler und ich wurde immer glücklicher, weil sich irgendwie dann auch im Studium habe ich später gute FreundInnen gefunden. Da werde ich nachher noch was zu sagen. Und insgesamt hat einfach über die Jahre konnte ich mehr lernen. Das, was ich in der Therapie angefangen habe zu üben, konnte ich weiter stabilisieren, konnte besser in Situationen irgendwie einen guten Umgang mit mir finden und einen besseren Kontakt auch zu mir haben, was ich jetzt machen möchte und wie ich es schaffe, auch danach zu handeln. Und das hat alles mega gut getan. So, und nach dem Jahr Pause zwischen Schule und Studium habe ich ja, wie gesagt, dann Psychologie studiert, meinen Bachelor gemacht bis zum Sommer letzten Jahr. Also kurz nachdem ich meine Bachelorarbeit abgegeben habe, habe ich dann mit diesem Projekt hier gestartet und überbrücke gerade wieder ein Jahr, bevor ich weiter studiere. Und arbeite jetzt ja auch gerade nebenbei, das habe ich ja auch erzählt, als ich dann zwischendurch mal eine Folge nicht ganz pünktlich rausgebracht habe. Und auch wenn es so jetzt in dem Gesamtverlauf, wenn ich zurückblicke seit 2016, Ende der Therapie oder Ende der Schulzeit, bis jetzt einfach in Summe aufwärts ging und ich mich immer mehr stabilisieren konnte, ich immer glücklicher wurde und es geschafft habe, irgendwie zufrieden mit mir zu sein und ein bisschen Ruhe auch zu generieren, die resistent ist gegen Störeinflüsse, gab es natürlich trotzdem Rückschläge und ich möchte euch zwei Auszüge und einen kompletten Eintrag aus späteren Jahren vorlesen. Ich habe dann damals halt nicht mehr regelmäßig Tagebuch geschrieben, aber noch heute ist es so, dass mir Tagebuchschreiben echt hilft. Und wenn ich halt Situationen habe, die ich schon mit Freunden bequatscht habe und mir selber meine Gedanken gemacht habe, aber immer noch das Gefühl habe, ich krieg die irgendwie nicht sortiert oder verarbeitet, dann ist es der Punkt, wo ich mir mein Tagebuch schnappe und das aufschreibe. Das heißt, das sind viel, viel seltenere Einträge, aber ich nutze dieses Medium immer noch manchmal, um irgendwie einen klaren Kopf zu bekommen, weil mir das einfach damals wie heute extrem geholfen hat. Und deshalb möchte ich euch jetzt erstmal an ein paar Einträgen teilhaben lassen, die vielleicht nochmal einen ganz guten Eindruck davon geben, was für Gedanken ich dann später hatte und was auch manchmal für Rückschläge dabei waren. Freitag, 7. Oktober 2016. Ein Auszug, also etwa ein halbes Jahr später, nachdem mein allerletzter Eintrag war. Life isn't a race, ein Satz, den Paul im Verlaufe des Gesprächs sagte. Das Leben ist kein Wettlauf. Es geht nicht um höher, schneller, weiter, wie es einem die Gesellschaft vorzugaukeln versucht. Es geht nicht darum, am meisten geschafft oder erlebt zu haben. Es geht darum, wie man lebt. Mein Dirigent aus dem Jugendorchester hätte gesagt, Q steht für Qualität, nicht Quantität. Es geht darum, das auszukosten, was man tut. Immer für den Moment ein Gespür haben, ihn leben. Ron hat mir mal folgendes Zitat mit auf den Weg gegeben. Es gibt nur zwei Dinge, die wichtig sind im Leben. Das eine bist du und das andere ist der Moment. Wenn ich es immer schaffe, voll und ganz den Moment zu leben und dabei noch meine Vorstellungen, Wünsche, Gefühle beachte und verfolge, werde ich den für mich richtigen Weg leben. Auf keinen Fall sollte Mensch versuchen, sein Leben zu ändern oder Dinge tun, nicht tun, weil sie nicht in den Lebenslauf passen. In welchen Lebenslauf? Den, den die Gesellschaft einem versucht vorzuschreiben? Die Gesellschaft hat keine Ahnung. Die Gesellschaft ist in einem Umbruch und alles verändert sich. Deshalb ist es wichtig, auf sich selbst zu hören, das zu tun, was für einen selbst das Richtige ist. Denn das ist dann auch das, was in den Lebenslauf passt. In den eigenen Lebenslauf. Montag, 17. Oktober 2016. Auch ein Auszug. Ich muss vor allem endlich akzeptieren, dass es Quatsch ist, Dinge tausend- und dreifach mal zu hinterfragen. Nur weil andere Leute an meiner Entscheidung ihre Zweifel haben. Klar, ich kann ihre Meinung als Denkanstöße nehmen, aber nicht meine Entscheidung davon umkrempeln lassen, wenn es nicht das ist, was ich will. Ich sehe das gerade als gute Lehre an, denn das ist ein Punkt, an dem ich nun schon eine Weile arbeite. Entscheidungen treffen, die ich will, ohne dabei irgendetwas nicht zu tun, weil ich nicht aufhören kann, mich zu fragen, was andere wohl über mich denken. Wenn ich lerne, komplett auf mich zu hören, dann werde ich im Endeffekt auch nur noch mit den Leuten zu tun haben, die respektieren, was ich tue. Der Rest wäre es nicht wert. Warum, trotz dieser Erkenntnis, diese Gedanken? weil ich es gewohnt war, so zu denken. Gewohnheiten brauchen ihre Zeit, gebrochen zu werden. Ich arbeite daran. Aber immerhin, ich fühle mich besser jetzt, bin wieder sicherer. Was ich hier geschrieben habe, hat mich etwas an meine Therapiesitzungen erinnert. Ich therapiere mich jetzt einfach selbst. Dienstag, 29. Mai 2018, also nochmal 2 Jahre später. Es geht mir sehr gut und doch fühlt sich etwas, das ich nicht so richtig benennen kann, nicht stimmig an. Woran ich das merke? Ich habe nicht so richtig das Bedürfnis zu essen. Ich werde schnell melancholisch, ohne wirklich über etwas nachzudenken. Dieses Melancholische ist okay, wenn ich abschweifen will, dann soll ich das tun. Was mir aber Sorgen macht, ist dieser nicht vorhandene Wille oder besser die fehlende Motivation zu essen. Ich stehe auf, esse eine Kleinigkeit zum Frühstück, um in die Uni zu gehen. Ich nehme mir nichts mehr mit, weil ich keine Lust darauf habe. Ich esse mittags nicht mehr gerne, tue es aber, weil Essen wichtig ist. Aber genießen kann ich es nicht so richtig. Abends, wenn ich zu Hause bin, weiß ich nicht, was ich mir machen will. Heute zum Beispiel habe ich deshalb einfach nichts gegessen. Zugegeben, es war auch heiß heute und bei Hitze hat man ja auch manchmal keinen Hunger. Aber ich weiß, dass ich heute definitiv zu wenig gegessen habe, werde aber auch nichts mehr essen. Meine Sorge ist nur, dass ich durch die Appetitlosigkeit wieder in alte Muster fallen könnte. Meine jetzige Motivation ist nicht mir, das Essen zu verbieten, um abzunehmen oder Kontrolle zu haben. Aber ich habe mich heute schon bei dem Gedanken ertappt, dass es doch auch schön wäre, einfach nichts zu essen. Diese Phase darf nicht wiederkommen. Deshalb die Frage, was läuft gerade nicht so, wie ich will? Weshalb ich anscheinend nicht im Gleichgewicht bin? Also, weshalb ich gerade kein Essen kaufen will, ist, da ich keinen Verpackungsmüll produzieren will. Das ist aber nicht mein Problem. Das fügt sich nur gut in die Ausrede, warum ich nichts essen will. Also, was stört mich momentan? Zum einen der Stress mit meinem Mitbewohner, der nicht aufhört. Er ist passiv da durch unaufgeräumte Küche, ranzige Lappen oder andere Dinge. Dann ist das Studium gerade anstrengend. Also, es ist eigentlich wie immer, aber momentan denke ich oft, ich müsste mehr machen. Ich sollte mehr lesen oder nacharbeiten. In den Hörsälen fühle ich mich einsam. Anschluss habe ich noch nicht wirklich gefunden. Momentan will ich nicht bouldern. Das ist auch nicht das eigentliche Problem, passt quasi nur zur Appetitlosigkeit. Mir fehlen gerade Antriebe. Ich weiß nicht, was los ist. Ich sehe bei mir nur Symptome, aber nicht das Problem. Das ist schade. Ohne das Problem zu benennen, weiß ich auch nicht, was ich dagegen unternehmen soll. Also muss ich weiter versuchen, es herauszufinden. Wünsch mir Erfolg. Also die ersten 2 Einträge waren so ein bisschen weiterführende Gedanken und Kopf, den ich mir irgendwie dann noch so nach der Schule gemacht habe. Das war ja noch in meinem Pausenjahr. Und jetzt der Eintrag war aus nach einem Jahr Studium. Und der zeigt auch sehr gut, dass dieses unterbewusste Nicht-Essen für mich total das Warnsignal geworden ist. Das habe ich auch schon manchmal erwähnt. Und ich dann halt anfange zu schauen, was eigentlich los ist und versuche zu verstehen, was vielleicht dahinter stehen kann. Und das ist sehr wertvoll für mich geworden. Also dadurch, dass ich so klar bin, dass ich auf keinen Fall wieder in diese Magersucht abrutschen will, in das aktive danach Handeln, ist es für mich einfach ein wertvolles Warnsignal geworden, auch wenn die Gedanken natürlich trotzdem manchmal belastend sein können. Aber ich versuche da halt das Positive draus zu münzen. Und was ich dann auch ein paar Mal schon erwähnt habe, dass Noten dann im Studium für mich auch ein Thema blieben, was auch so ein bisschen jetzt in dem letzten Eintrag anklingt mit dem Stress. So im Studium, das ist auch, was ich gerade an der Arbeit wertschätze. So, wenn ich nach Hause gehe, dann bin ich zu Hause, da kann ich nicht mehr weiterarbeiten. Und im Studium ist es einfach so, du hast Module und du kannst das Skript aufarbeiten. Aber du kannst noch dieses Paper lesen, du kannst noch jenes vorbereiten, du kannst noch das nacharbeiten. Es ging mir und ich glaube auch einigen anderen im Studium so, wenn man Freizeit hat, denkt man, man könnte noch was fürs Studium tun. Wenn man noch was fürs Studium tut, denkt man, man könnte sich doch jetzt auch mal Freizeit gönnen. Und das ständig so im Widerspruch zu haben, ist ganz schön unangenehm. Und auch ein, ja, unangenehmer Zustand, wo man für sich irgendwie eine klare Linie finden muss, damit es einem damit gut geht und man sich nicht permanent unter Stress setzt, weil das einfach sonst eine ganz schön unangenehme Situation ist. Und was ich aber eigentlich noch ein bisschen über das Studium erzählen wollte, das Thema Noten blieb für mich ein Thema. Also ich habe mir im Studium dann halt echt aktiv vorgenommen, dass ich jetzt keine perfekten Prüfungsleistungen anstreben möchte, einfach weil ich wusste, dass mich das wieder ganz schön fertig machen kann, weil sich dann mein Perfektionismuswunsch wieder verselbstständigen könnte. Und deswegen habe ich da wirklich aktiv dran gearbeitet, überhaupt nicht erst in diese Schiene zu rutschen. Und das Resultat war dann auch, dass ich nicht immer perfekte Noten bekommen habe, was teilweise wirklich ganz schöne Rückschläge auch für mich dann mental gemacht hat, so in dem kurzfristigen. Ich öffne die Seite, sehe das Prüfungsergebnis und bin erstmal enttäuscht von mir, bis ich mir dann mühsam wieder bewusst gemacht habe, wofür habe ich gelernt, nämlich, dass ich alle Themen so weiß, wie ich das gern für meinen Anspruch haben möchte, nach meinem Interesse und wie ich die Themen gerne können will. Und dass die Note darüber deswegen nichts aussagt, wie zufrieden ich jetzt mit mir sein kann. Und das immer wieder zu durchdenken war natürlich aufwendig, aber gleichzeitig auch ein sehr wertvoller Prozess, dass ich da weiter an mir arbeiten konnte. Aber auch gleichzeitig halt voll anstrengend. Aber das eigentlich Anstrengende, finde ich, ist, dass dieses blöde System Noten als Maßstab für alles irgendwie weiter zu vergeben, dass das noch weiter das Forschen dieses Systems, in dem ich mich befinden und durchkämpfen muss. Aber immerhin habe ich meinen Umgang damit gelernt. So viel kann ich da schon mal als positive Essenz rausnehmen. Und mein Schnitt ist jetzt auch nicht perfekt geworden und in Psychologie gibt es leider auch zum Master NC-Grenzen, was mich gerade ein bisschen nervt, weil ich auf Bewerbungskurs bin. Und ja, ich kann trotzdem stolz auf mich sein, dass ich es geschafft habe, nach meinem primären persönlichen Ziel gehandelt zu haben und nicht mehr geleistet zu haben, nur weil das gesellschaftlich einfacher geworden wäre. Ja, und wie ihr hört, das ist irgendwie trotzdem ein gedankliches Thema, mit dem ich mich voll oft auseinandersetzen muss und ich voll oft mit konfrontiert werde, aber ich kann daran halt nur wachsen, auch wenn es dann in den Momenten, wo ich mich damit auseinandersetzen muss, anstrengend ist. Aber wir alle haben unsere Baustellen, die immer wieder hochkommen. So ist das. Ich hatte dann später auch im Studium das Glück, dass ich an sehr tolle FreundInnen geraten bin. Die waren alle super, super liebe Menschen. Also wir haben alle sehr auf uns selbst und auf uns untereinander geachtet, einander übelst respektiert und darin bestärkt, auf unser eigenes Wohlbefinden zu achten. Also wenn wir dann irgendwie im Studium Sachen zur eigenen Psychohygiene hatten, dann haben wir uns da voll drin bestärkt, dass wir da auf uns selber achten und das doch mal anwenden können. Oder ja, ich bin da an sehr empathische Menschen geraten, die alle sehr gut zuhören können, die alle total viel Mitgefühl für einen übrig haben und die man einfach nur lieb haben kann. Und das hat natürlich auch enorm dazu beigetragen, dass ich mich immer wohler gefühlt habe. Das ist schon echt schön. Deshalb kann ich in Summe sagen, dass es mir heute echt gut geht. Ich mich sehr, sehr glücklich schätzen kann, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und ich meine Erfahrungen machen durfte. Manchmal frage ich mich, wie ich geworden wäre, wenn ich nicht an dieser Schule gewesen wäre, wenn ich da irgendwie halt vielleicht eine glücklichere Schulzeit gehabt hätte. Keine Ahnung. Und dieses hätte, könnte, ist natürlich auch ein bisschen ein interessantes Gedankenspiel. Aber letztendlich ist es auch echt egal, weil ich einfach, wenn ich jetzt auf mich schaue, froh sein kann, dass ich an dem Punkt bin, an dem ich bin, dass ich jetzt schon so viel lernen durfte, wie ich auf mich achten kann, was mir gut tut. Und dafür bin ich einfach wirklich sehr, sehr dankbar. Und das ist jetzt auch ein bisschen dann noch eine Überleitung zur Reflexion zu diesem Podcast, weil ich mich jetzt ein bisschen fragen möchte, was mir dieser Podcast gebracht hat. Und da komme ich nämlich auch wieder zu dem Punkt, dass ich total dankbar bin, dass ich die Idee hatte und ich dann auch wirklich den Mut hatte, das durchzuziehen. Mal abgesehen von so Skills, die ich jetzt erworben habe, also wie ich das aufnehme und wie ich eine Tondatei schneide und aufbereiten kann. Das ist irgendwie auch ganz cool, das Learning by Doing dabei gelernt zu haben. So auf mich persönlich geschaut, hat mir der Podcast einfach enorm viel gebracht. Ich dachte eigentlich, dass ich durch das Abtippen der Tagebucheinträge das schon irgendwie nochmal besser aufgearbeitet habe und besser abgeschlossen habe. Aber dann wirklich von Woche zu Woche zu gucken, wie viele Einträge lese ich vor, was möchte ich dazu sagen, was kommt da drin inhaltlich vor, wozu ist es wichtig, nochmal was zu sagen, wozu ist es vielleicht wichtig, nochmal etwas nachzugucken. Das war nochmal eine ganz andere Qualität des sich Auseinandersetzens damit. Also das hat mir einfach nochmal eine ganz andere Herangehensweise gegeben, insbesondere zu überlegen, was könnte anderen Menschen dabei auffallen oder was ist mir wichtig, anderen Menschen gegenüber nochmal hervorzuheben. Und ja, das war einfach ein unfassbar wertvoller Prozess für mich. Ich bin daran total gewachsen, auch weil ich durch dieses Teilen dieser ganzen Sachen so viele anregende Gespräche, vor allem in meinem näheren Bekanntenkreis, eröffnet habe dadurch. Und ich dann mit denen total offen über psychische Gesundheit reden konnte oder eigene Geschichten, die sie hatten. Und da waren wir auch davor schon ein bisschen im Gespräch drüber, aber gerade wenn irgendwie durch meine Gedanken bei denen neue Gedanken aufgelöst wurden, die sie gerne mit mir teilen wollten, das hat mich einfach total bereichert. Und da möchte ich auch allen danken, die das Gespräch mit mir gesucht haben. Ich habe mich über jeden und jede von euch gefreut, mit dem oder der ich darüber reden konnte. Das ist einfach eine unfassbare Bereicherung. Und was ich auch sagen muss, ist jetzt nicht per se durch den Podcast, sondern eher durch die Podcast-Idee und mein Tagebuch abtippen, passiert, dass meine Familie, glaube ich, näher zusammengerückt ist. Also ich habe ja meinen Eltern die Tagebücher zum Lesen gegeben, bevor ich angefangen habe, Podcast-Folgen zu veröffentlichen, und habe dann auch sowohl mit meinem Vater als auch mit meiner Mutter da einzeln noch ausführlich drüber geredet, was deren Gedanken dazu sind, wie es ihnen damit ging, wie deren Sicht zu der Zeit damals war. Und das einfach mal alles offen zu legen, hat, glaube ich, echt viel nochmal dafür geführt, dass wir insgesamt offener über alles Mögliche von damals reden. Auch mit meinen Brüdern über deren Schulzeit und Struggle und Druck und was man hätte anders machen können und so. Das war echt cool, was das für einen Effekt hatte. Und da bin ich sehr, sehr froh, einfach so eine Familie zu haben, mit der das auch geht. Dafür auch danke an all euch Menschen, Mama, Papa und meine beiden Brüder. Ich habe euch alle sehr lieb. Genau. Dann ist ja auch noch so ein bisschen die Frage im Raum, wie es weitergeht. Also, wie schon angekündigt, ist das jetzt erstmal die letzte Folge. Es wird keine wöchentlichen Folgen zumindest mehr geben. Ich werde jetzt erstmal durchatmen und versuchen zu begreifen, dass ich dieses Projekt mehr oder weniger abgeschlossen habe. Das wird sich für mich bestimmt komisch anfühlen, dass ich jetzt nächste Woche keine neue Folge vorbereiten muss, beziehungsweise will, einfach weil mein Material quasi gerade aus ist. Das ist irgendwie halt echt krass und verrückt, und ich bin gespannt, wie es mir dann damit gehen wird. Ich habe noch ein, zwei lose Ideen für Folgen, die dann eher so Special-Folgen sind wie die Interview-Folge mit Frieda. Also es geht da eher dann darum, nochmal Menschen einzuladen und mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und dazu ist noch überhaupt nichts fix oder absehbar, wann das kommen könnte. Aber, und das sage ich jetzt zum ersten Mal, wenn ihr den Podcast abonniert oder schon abonniert habt, dann werdet ihr halt auch mitbekommen, wenn es eine neue Folge geben sollte. Das könnt ihr also gerne machen. Und vielleicht mache ich auch aus den Einträgen nochmal mit aufgearbeiteten Themen der Kommentare, also das halt irgendwie besser aufzubereiten, ein Buch. Das ist auch so eine ganz lose Idee in meinem Kopf. Die habe ich auch von ein, zwei Menschen als Feedback bekommen, ob das nicht eine coole Sache wäre. Da muss ich mal schauen, wann das klappen könnte und ob das überhaupt in meinem Interesse ist und wie sich das umsetzen ließe. Aber eine Möglichkeit ist es noch, die ich auf jeden Fall noch nicht ausgeschlossen habe. Genau, das sind so die verschiedenen Gedanken, die ich hatte. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen an mich habt oder zu meiner Geschichte oder mich aus anderen Gründen kontaktieren wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Entweder über die Facebook-Seite Innere Leere, da mir eine Nachricht schicken, oder an meine E-Mail-Adresse innerelehre@posteo.de. Alles klein. Dann schreibt mir das gerne und ich werde diese zwei Kontaktmöglichkeiten auch mit in die Beschreibung der Folge packen, dass ihr das schriftlich einfach nachgucken könnt. Ja, und ich glaube es, und ich kann es fast nicht glauben, aber damit habe ich erstmal alles gesagt, was ich sagen wollte. Also ich fasse es noch nicht ganz, dass das hier die Schlussworte werden. Liebe Leute, vielen lieben Dank, dass ihr mich bei diesem Podcast begleitet habt und euch für meine Gedanken interessiert habt. Ich weiß, ich habe das jetzt schon mehrmals gesagt, aber ich finde es einfach so krass und ich bin euch so dankbar. Ich hätte nicht gedacht, dass ich währenddessen schon so empowernde Gefühle erleben würde und auch jetzt so empowernd hier rausgehen werde. Ich wünsche euch nur das Beste, dass ihr alle euren Weg findet und bis in naher oder ferner Zukunft auf den einen oder anderen Weg. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und damit verabschiede ich mich erstmal von euch. Eure Millie.